Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde, auch von hier vorne, von mir, liebe Geschwister und Zuhörer. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr euch habt einladen lassen, um von Gott zu hören und dass ihr deshalb hier seid. Ich möchte heute eine Thematik anschneiden und längst nicht zu Ende abschließen, die für einige wahrscheinlich abstrakt sein könnte. Aber Gott hat mir in der letzten Woche ein Thema aufs Herz gelegt und mich nicht losgelassen. Und ich versuche heute mit dem, was ich kann, euch zu zeigen, was er mir gezeigt hat. Und zwar geht es um das Thema Gott kennen oder Gott erkennen. Und dass da noch viel mehr hintersteckt, als man zunächst glaubt. Es wird für einige, wie gesagt, vielleicht abstrakt wirken. Vielleicht können einige von euch nicht direkt was damit anfangen. Ich gebe mir Mühe, mich gut auszudrücken. Aber im Endeffekt wird dies eine Predigt sein, die sich in erster Linie an Christen richtet, die Gott, die Jesus bereits kennen und dementsprechend wissen, wovon ich rede. Es soll aber auch sehr herausfordernd wirken und ich hoffe, ihr seht, weshalb ich das meine. Ich bete zu Beginn. Herr Jesus, ich danke dir für das Wort, das kundgibt von dir, das einfach zeigt, deine Werke. Gott, dass du dich offenbart hast, uns Menschen, die wir so klein und unbedeutend sind und dass du dich um uns scherst. Gott im Himmel, ich danke dir, dass du diese große Kluft zwischen uns durch deinen Sohn überbrückt hast und dass du dich ausstreckst zu uns, auf dass wir dich kennen und Gemeinschaft haben können. Was großartig ist und was uns faszinieren sollte. Herr, hilf uns, eine Liebe zu entwickeln für dich und für deinen Charakter, indem wir durch dein Wort gehen und Dinge finden, die wir vorher nicht entdeckt haben, über dich und dich als unseren Schatz umso mehr hochhalten. Das ist mein Gebet für heute und bitte segne auch mich dabei, dass ich ein Botschafter bin und dass einiges auch verständlich ankommt und dass deine Gemeinde dich umso mehr sucht und anbetet. Amen. Ich möchte beginnen mit einem sehr einfachen und tiefen Text eines Liedes, das den meisten von uns, gerade denen, die schon länger bei uns in der Gemeinde sind, bekannt ist. Ein Lied, das auch schon bei uns schon für einige Jahre im Gebrauch war, in letzter Zeit nicht mehr so. Es heißt "Das Höchste meines Lebens" von Mark Pendergrass. Und der Text ist ziemlich einfach. Aber tief, wenn man drüber nachdenkt. Das Höchste meines Lebens ist dich kennen, Herr. Das Höchste meines Lebens ist dich kennen, Herr. Dich kennen mehr und mehr. Dich kennen mehr und mehr. Das Höchste meines Lebens ist dich kennen, Herr. Nun, man erkennt unschwer das Muster, wie dieses Lied gestaltet ist. Und spätestens ab der zweiten Strophe wird es einem dann klar, denn dort heißt es, das Höchste meines Lebens ist, dich zu lieben, Herr. Und in der dritten Strophe, das Höchste meines Lebens ist, dir zu dienen. Und ich muss sagen, früher zählte es nicht zu meinen Lieblingsliedern, weil mir irgendwie die Steigerung fehlte. Es gab keine Überraschungen in diesem Lied, es gab keine Bridge vor einem treffsicheren, bewegenden Refrain. Aber ich glaube, dieses Lied hat dennoch viel mehr zu bieten, als man auf den ersten Blick glaubt. Denn der geistliche Tiefgang da drin ist groß. Denn wenn man drüber nachdenkt, wenn die Bibel uns das größte Gebot zeigt, dann heißt es dort, wir sollen Gott lieben und dann, wie wir ihn lieben sollen. Und laut Markus 12, Vers 30 ist das, dort sagt Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, zweite Strophe, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken, das könnte man mit der ersten Strophe vergleichen, dich kennen, Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deiner ganzen Kraft, was man hoffentlich in den Taten dann sehen wird. Und heute soll es in der Predigt vor allem um diese erste Strophe gehen, die so befremdlich ist. Wieso sollte es einer Person so wichtig sein, dass er sagt, das Höchste in meinem Leben ist es, Jesus zu kennen? Den Herrn zu kennen. Das wirkt doch erstmal befremdlich. Gott kennen soll so wichtig sein, dass ich mein ganzes Leben dahingehend ausrichte und sage, das ist das Beste, was ich mit meinem Verstand machen kann. Ich übe ihn, um Christus zu kennen, und ich kenne ihn mehr und mehr, und das ist das Höchste in meinem Leben. Und das ist wahr, von der Bibel her. Der eine denkt sich vielleicht, dass es unmöglich ist, Gott in seinem fernen Himmel jemals zu kennen, der doch so groß und unendlich ist, so unnahbar fern scheint und distanziert. Jemand anders denkt vielleicht, er kennt Gott doch schon seit einiger Zeit. Wenn ich doch schon jemanden kenne, weshalb sollte ich noch so viel Mühe dahin investieren, jemanden kennenzulernen, den ich doch ohnehin schon kenne? Und der Dritte zweifelt vielleicht sogar daran, dass Gott interessant genug wäre, um Gegenstand unserer Betrachtung zu werden. Und jeder dieser drei Personen, die diese Einwände vorzubringen hat, hat ein falsches Gottesbild. Sie kennen Gott eben nicht und deshalb denken sie falsch. Der eine denkt, es ist unmöglich, mit dem großen Gott, dem Schöpfergott, in Kontakt zu stehen, weil er doch so viel unendlicher ist und wir als Schöpfung ihn nicht verstehen können. Aber er versteht nicht, dass Gott sich offenbart hat und dass er sich ausgestreckt hat, um eine Brücke zu bauen und dass er seinen Sohn gegeben hat, damit wir Gemeinschaft haben können mit ihm. Der andere denkt, ich kenne Gott doch schon. Ich habe mich bekehrt. Ich bin den Weg gegangen, bis ich ein Gebet gesprochen habe. Ich habe meine Sünden bereut und seitdem kenne ich ihn. Das ist ebenfalls ein falsches Gottesbild, wenn du denkst, dass Jesus mit dir fertig ist, wenn du nur bis zu dieser Entscheidung gekommen bist. Denn Jesus möchte mit dir Gemeinschaft haben. Gott möchte mit dir Gemeinschaft haben. Tatsächlich ist das einer der Gründe, weshalb Jesus überhaupt kam, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben könnten, mit Gott haben könnten. Insofern bist du nicht fertig und kannst machen, was du willst und dein Leben fernab von Jesus, den du gerade kennengelernt hast, leben, sondern als Christ bist du dazu angehalten, deinen Herrn kennenzulernen, mehr und mehr. Und der Dritte hat ein ganz schräges Bild von Gott, wenn er denkt, dass er nicht interessant genug ist, sich ihn anzuschauen. Nun, wir werden heute leider nicht die Zeit haben, uns einzelne Eigenschaften Gottes anzuschauen. Denn das wäre wie, wenn man versucht, wenn man einfach einen See in einen großen Ozean taucht. Mehr kann ich heute nicht rausschöpfen. Mein Punkt heute ist, dass ich versuche, euch zu ermutigen, diesen Gott zu suchen, ihn mehr kennenzulernen in euren Häusern, wo ihr jetzt seid, wo ihr vielleicht mehr Zeit jetzt auch habt. Darum soll es heute gehen. Und ich möchte anfangen und euch einfach zeigen, wie einzelne Beispiele in der Bibel Menschen es sich zur Priorität gemacht haben, Gott zu suchen und ihn zu kennen, nah bei ihm zu sein und eng mit ihm zu sein. Wir sehen eine Art drängendes Verlangen, ein dringliches Begehren nach Gott und nach seinem Wort. Und ich möchte einladen dazu, zwei Verse aus Psalm 42 zu lesen. Von den Söhnen Korahs ist dieser Psalm. Und vielleicht geht es euch wie mir und ihr fühlt euch ein bisschen befremdet, wenn ihr das lest, mit welcher Leidenschaft sie ihren Gott aufsuchen, um ihn zu erkennen. Hier steht, das ist auch sehr berühmt, der Vers, in Vers 2, wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott. Wann werde ich kommen und vor Gottes Angesicht erscheinen? Was stiftet einen Menschen dazu an, so etwas von sich zu geben? Was muss passiert sein, bis jemand mit solch einer Leidenschaft ein solches Lied schreibt und singt, dass eine Seele nach nichts Geringerem dürstet als Gott? Und Dürsten ist ein grundlegendes, lebensnotwendiges Bedürfnis. Es geht nicht ohne. Die Seele vergeht ohne Gott. Das sehen wir aus diesen Versen. Ich finde es auch interessant, wenn wir uns Mose anschauen. Ein Mann, der so viele Wunder erlebt hat, so viel Gnade und Güte von Gott gesehen hat, der aus Ägypten sein Volk durch Gottes Gnade führen konnte. Ein Wunder nach dem anderen, auch die Plagen zuvor natürlich. Er hat doch so viel mit Gott erlebt. Aber dann richtet er, obwohl er viel Zeit mit Gott verbrachte und Gott mit ihm redete von Angesicht zu Angesicht, wie mit einem Freund heißt es, dennoch richtet er eine persönliche Bitte an Gott. Ach Herr, Herr, oh, ich bin verrutscht, so lass mich doch deine Herrlichkeit erkennen. Es reichte Mose nicht, was er bisher von Gott erkannt hatte. Und am Ende seines Lebens, interessanterweise, lesen wir in 5. Mose 3, Vers 24, die Aussage, Mose bittet ein letztes Mal darum, dass er doch ins Land gehen kann. Es ist wirklich kurz vor seinem Tod. Und hier steht, ach Herr, Herr, du hast angefangen, deinem Knecht deine Majestät und deine starke Hand zu zeigen. Denn wo ist ein Gott im Himmel und auf Erden, der es deinen Werken und deiner Macht gleichtun könnte? Mose war jemand, der nie genug hatte von Gott, der viel erlebt hat und das ereignisreichste Leben von uns allen hätte, wenn er heute hier wäre, auf jeden Fall. Und dennoch sagte er, ach Herr, du hast erst angefangen, ich habe erst Umrisse gesehen, deine Majestät beginne ich erst zu sehen. Am Ende seines Lebens. Ich finde, das ist ein schöner Ausblick auch auf die Ewigkeit. Wenn man davon ausgeht, dass man Gott in Ewigkeit sehen wird und man wird immer tiefere, immer weitere und immer mehr Facetten sehen von demselben Gott. Aber man wird immer neu erstaunt sein über die Tiefe seiner Eigenschaften, die gut sind. Die Perfektion, die in ihm wohnt. Menschen, ich hatte die Frage gestellt, was stiftet einen Menschen dazu an, so etwas von sich zu geben, wie die Söhne Korahs, dass man dürstet, dass man dieses Verlangen hat, Gott zu suchen und ihn zu kennen? Die Antwort ist, Menschen, die vertraut mit Gott gewesen sind, sie hatten ein beständiges Verlangen nach mehr von Gott. Gerade weil sie bereits so viel Zeit mit ihm verbracht haben, gerade weil sie Einblicke bekommen haben in das, wer Gott wirklich ist. Ihr Lieben, Gott ist nicht einfach nur komplex und unendlich und somit für uns nicht möglich, komplett zu begreifen. Niemals, in aller Ewigkeit nicht. Er ist über alle Maßen in seinen Eigenschaften, wie gesagt, facettenreich und unendlich kostbar. Er ist begehrenswert, er ist wertvoll. Und dies ist den meisten Menschen ein Geheimnis, ein Rätsel, das sie nicht lösen können. Sie verstehen nicht, dass wer kontinuierlich wächst in der Gemeinschaft mit Gott und ihn besser kennenlernt, dass der das tut, erstaunt und erbaut wird durch die Schönheit, die er Stück für Stück entdeckt. Gott wird sein Schatz, je mehr er ihn betrachtet, und seine Seele findet Trost und Geborgenheit und Erfüllung in der Gemeinschaft mit Gott. Weil Gott ist, wer er ist. Gut, gerecht, heilig, treu, allmächtig, barmherzig, geduldig, gütig, vertrauenswürdig, herrlich, hoch zu loben, Sicherheit vermittelnd, niemals enttäuschend, unendlich reich, unendlich weise, unendlich erhaben, souverän über alles und dazu noch liebevoll zu uns. Und in all diesen Bereichen ist er unendlich, dieses Adjektiv. Er ist unendlich liebevoll. Und diese Attribute, sie überschneiden sich. Sie sprechen nicht gegeneinander, sie ergänzen sich. Und wenn man Gott studiert, wird man sehen, dass er ein wirklich unglaublich erstaunliches und wunderschönes Wesen ist, der all diese guten Dinge verkörpert. A.W. Tozer sagte einst, O Gott, ich habe deine Güte geschmeckt und sie machte mich zufrieden und gleicherweise durstig nach mehr. Ich begehre, dich zu begehren. Mein Verlangen ist es, voller Verlangen für dich zu sein. Zeige mir deine Herrlichkeit. Ich bitte dich, sodass ich dich tatsächlich kennen mag. Und Äußerungen wie von Mose und dem Sohn Korahs finden wir nicht nur im Alten Testament. Im Neuen Testament gibt es auch zahlreiche Zeugnisse von Menschen, die Christus zu ihrem Schatz gemacht haben und die Gemeinschaft mit Christus über alles andere schätzten. Das sehen wir, ich nehme nur ein Beispiel, Paulus, der aus seiner Gefangenschaft in Rom schreibt an die Gemeinde Philippi, und er schreibt im Philipperbrief Kapitel 3 einer der wenigen autobiografischen Abschnitte, und er zeigt, was er alles damals erreicht hatte, aber dann heißt es: Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden. Gegenüber was? Gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Und in Vers 10, damit ich ihn kenne. Dieses Verlangen danach, Gott zu kennen und Gemeinschaft mit ihm zu haben und zu pflegen, erstreckt sich auch über die Bibel hinaus. Wir haben Tozer gelesen. Ein weiteres Beispiel ist John Bunyan, der Autor der berühmten Pilgerreise, ein christlicher Klassiker, der in so vielen Sprachen übersetzt ist. Und er sitzt im Gefängnis über ein Drittel seines Lebens, weil er gepredigt hat und die politische Situation sah vor, dass nur ordinierte Priester das machen durften, und er hat dennoch für Christus gepredigt, und deshalb saß er für Christus im Gefängnis und hielt fest an Christus, und er sagt aus dem Gefängnis heraus: Gott ist das einzig begehrenswerte Gut. Nichts außer ihm ist unserer Herzen wert. Das Leben, die Herrlichkeit, das Gesegnetsein, die Seele erfüllende Güte in Gott sind außerhalb jeden Ausdrucks. Somit ist es nicht nur die antike Welt, die biblischen Zeitalter vergangener Glaubenshelden, in denen Menschen die Nähe Gottes suchen und Erfüllung in ihr finden, sondern es ist ein Prinzip, dass jeder, der sich Gott in Vertrautheit naht und ihn kennenlernt, nicht genug von ihm bekommen kann. Jetzt meine Frage an dich, und jetzt kommen wir zu dem Teil, der hoffentlich herausfordernd wirkt. Geht es dir genauso wie diesen Beispielen? Hast du dieses unstillbare Verlangen nach Gott, nach seiner Person, nach dem, was er ist? Gibt es für deine Seele nichts anderes, was so köstlich ist, als Gott anzusehen und sich an ihm zu erfreuen? Ich fürchte, die wenigsten von uns können in ihrer Wertschätzung der Nähe zu Gott mit diesen Söhnen Korahs mithalten oder mit David, den wir jetzt nicht gelesen haben, oder mit Paulus und Mose. Werden wir aufgrund dieses Verlangens in die stille Zeit getrieben, dass wir die Bibel aufschlagen, um Gott zu lesen, um ihn zu sehen und von ihm zu lernen? Ist es das, was dich vielleicht heute dazu bewegt hat, einzuschalten, weil du Gott mehr kennenlernen möchtest? Oder nicht? Nun, wir sehen, dass es möglich ist, ein solches Verlangen nach Gott zu haben. Eine solche Attraktion, eine solche Anziehung von dem wunderbaren Gott, den kann man auch heute verspüren. John Snyder, er ist ein Pastor und er hat einen ganzen Kurs zum Thema Gott erkennen geschrieben. Und ich habe mich mit diesem Kurs in den letzten Tagen befasst, und deshalb ist das meiste, was ich an Ressourcen aufbiete heute, tatsächlich von ihm. Und er stellt eine sehr steile These, woran es liegen könnte, dass wir uns nicht so wirklich identifizieren können mit diesen Männern. Zumindest nicht ehrlich sagen können. Also ich zumindest im Alltag kann ich nicht sagen, dass meine Seele nach dem Herrn dürstet und ihn zu erkennen. Und das ist meine Schuld und auch mein Bedauern. Ich verpasse etwas. Und ich muss da auch wachsen. Aber er sagt, dieser Unterschied Ja, es könnte sein, dass dieser Unterschied zu diesen Männern der ist, dass sie Gott einfach besser kannten als wir. Aber eine andere, viel tragischere Möglichkeit wäre es, dass der Gott, den sie kannten, der Gott der Bibel war und die Idee, die wir von Gott haben, die Vorstellung, die wir von uns von ihm gemacht haben, sogar als Gläubige so viel kleiner und geringer ist als der Gott der Bibel, dass niemand von uns sagen würde, ich achte alles für Schaden gegenüber der Erkenntnis dieses Konzeptes von Gott, das ich habe, weil es viel zu klein ist und nicht zureichend ist, dieses Bild von Gott. Das ist seine Einschätzung und ich würde euch ermutigen, dass ihr hinterfragt, was ihr wirklich von Gott denkt. Wer ist euer Gott? Sucht ihr nach ihm und kennt ihr ihn, so wie die Bibel ihn zeigt? Oder habt ihr vielleicht aus eurer Prägung ein Gottesbild gebastelt? Nun, es gibt nur einen Gott, das ist klar. Die Realität ist, es gibt nur einen Gott und er ist, wie er ist. Aber wir können verdrehte Vorstellungen haben. Und wenn wir verdrehte Vorstellungen von Gott haben, dann geht auch unser Leben in schiefe Richtungen. Und somit möchte ich heute einfach zeigen, vor dieser Gefahr, dass wir eventuell von Gott zu klein denken und deshalb nicht diese massive Anziehung von ihm verspüren. Ich möchte einfach ermutigen, dass wir nach dem Gott der Bibel forschen und ihn suchen und hinterfragen, was wir bisher von ihm zu glauben meinen. Dass wir wirklich schauen, was sagt die Bibel über diesen Gott? Ich möchte ihn kennenlernen und das soll mich treiben in meine stille Zeit. Nun, wenn man sich auf die Suche nach dem biblischen Gott macht, müssen wir uns über ein paar Dinge im Klaren sein. Und ich werde 5 Dinge ansprechen, die jeder von uns beachten muss, wenn er Gott besser kennenlernen möchte. Die ersten werden eher theoretischer Natur sein und die letzten etwas praktischer. Aber ich hoffe, dass es uns hilft. Das wird es auch für heute sein. Ich werde heute nur zeigen und Anstöße geben, wie man Gott sucht oder wie man an die Sache herangehen soll. Und wir werden heute gar nicht die Zeit haben, uns dieses unglaublich wundervolles Wesen anzusehen. Der erste Punkt, die erste Sache, über die wir uns im Klaren sein müssen, ist, wenn du Gott erkennen möchtest, musst du dir über die Bedeutung deines Bildes von Gott klar werden. Und wieder A.W. Tozer leitet eines seiner Werke ein mit einem mittlerweile sehr bekannten Satz: Das, was uns in den Sinn kommt, wenn wir an Gott denken, ist das Wichtigste über uns. Woran wir denken, wenn wir das Wort Gott hören, das macht uns aus. Wie ist dein Denken über Gott? Menschen, und das gilt für uns alle, wir richten unser Leben und unsere Entscheidungen danach aus, was wir von Gott denken, was wir persönlich von ihm denken. Der Atheist ist ein paradoxes, aber vielleicht einleuchtendes Beispiel. Der Atheist hat ein Gottesbild, er sagt, es gibt ihn nicht und somit verneint er die Existenz Gottes und dementsprechend lebt er sein Leben. Er gestaltet es auf Grundlage seines Gottesbildes, wenn es keinen Gott gibt, muss er keine Rechenschaft ablegen vor Gott. Das bedeutet, er hat dieses Leben, er versucht es so viel zu füllen mit den Dingen, die ihm Spaß machen und erwartet nichts mehr. Er erwartet kein göttliches Gericht am Ende, keine Rechenschaft, die er ablegen muss. Und wenn es doch sowieso keinen Gott gibt, weshalb sollte ich mich mit Moral, mit dem, was Verhaltensregeln angeht. Warum sollte ich mich danach nach irgendeinem Kompass richten, der in irgendeinem Buch steht? Wenn ich nichts anerkenne, dann bin ich mein Kompass und ich tue das, was mir gut dünkt. Das Leben dieses Menschen ist aufgebaut auf seinem Gottesbild. Und jetzt kommen wir zu uns Christen. Natürlich haben wir von Hause aus ein anderes, grundlegend anderes Gottesbild als der Atheist, aber dennoch kann es sich sehr unterscheiden von der Realität, von dem Gott der Bibel. Unabhängig von dem, was deine Gemeinde glaubt, unabhängig von dem, was du weißt, was richtige Lehre ist über Gott, ist die Frage, was glaubst du? Wie denkst du über Gott? Eine ehrliche Antwort ist gefordert. Und hier möchte ich einfach zeigen, dass es eine Unterscheidung gibt zwischen bloßem Wissen, was richtig ist, Wissen über Gott, und das Kennen von Gott. Ja, es ist richtig, dass wir mitgeteilt bekommen von der Kinderstunde an, ja, Gott ist überall, er ist allgegenwärtig. Aber was sagt es über deinen Gott aus, wenn du als Christ weißt, nun, Gott möchte, dass ich auf der Arbeit mein Bestes gebe. Er möchte, dass ich meinem Arbeitgeber so diene, als ob ich Gott dienen würde. Also wirklich fleißig, tadellos, der beste Arbeitnehmer, den es gibt. Das ist das, was Gott für diese Beziehung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer möchte. Und wie viel Zeit verbringt man auf der Arbeit, wo niemand sieht, wie fleißig man doch ist? Und gerade jetzt in Corona-Zeiten sind vielleicht einige alleine in irgendwelchen Büros und sie können tun, was sie wollen. Es fällt doch sowieso nicht auf. Was würde es über deinen Gott aussagen, wenn du weißt, ja, er möchte das nicht, aber ich erlaube es mir dennoch. Unser Verhalten, unser Leben zeigt, was wir wirklich glauben. Denn wenn wir eine Furcht hätten vor Gott, würde uns der Gedanke daran, dass er überall ist, dass ich niemals unbeobachtet bin und dass ich immer dazu angehalten bin, das zu tun, was sein Wille ist, um ihn zu ehren. Das würde uns einfach davon abhalten, mir nichts, dir nichts zu tun, was wir wollen. Und das gilt auch für unsere Herzen. Wenn Gott wirklich allwissend ist, nun, dann weiß er, was in unseren Herzen vorgeht. Und gerade wir Männer, die wir Probleme mit Augenlust haben, die wir so schnell uns Frauen ansehen und sie begehren, wir wissen, es ist Sünde. Was sagt es über uns aus, wenn wir einen Lebensstil pflegen, der davon gekennzeichnet ist? Es spottet über Gott. Denn ja, unsere Kirche sagt, Gott weiß alles und Gott schaut bis ins Herz. Aber wenn ich ein Leben führe, in dem ich es mir erlaube, dass ich mir diese Gedanken ständig habe, indem ich mir Pornografie ansehe, was ja sonst niemanden schadet, was sagt es über mein Gottesbild aus? Ich verspotte Gott mit meinem Leben. Deshalb ist die Frage nicht, was ist dein Glaubensbekenntnis, sondern frage dich ernsthaft, welche Realitäten von Gott hast du so weit begriffen, dass es sich in deinem Leben niederschlägt? Und das ist eine herausfordernde Frage, eine grundlegende Frage, die wir uns stellen müssen, wenn wir uns auf den Weg machen, auf die Suche nach dem wahren Gott, der Bibel. Alles, was du tust und denkst und was du dir erlaubst, fließt her von deinem Bild und deinem Denken über Gott. Was macht dein Gott aus? Wie ist er? Wer ist er für dich und was kann er alles? Weiß er alles? Was kümmert ihn alles? Wenn du ständig in Sorge lebst, dahingehend, dass du glaubst, du kommst nicht über die Runden und du bist doch jemand, der Gott dient. Nun, du hast die Aussagen der Bibel, die sagen, Gott kümmert sich um seine Kinder. Du ehrst Gott nicht damit, wenn du ständig ein Leben in Sorge lebst. Was sagt das über dich aus? Glaubst du wirklich, dass Gott dein Vater ist und dass er reich ist und dass er dich versorgen wird? Wenn du Gott wirklich kennen möchtest, der zweite Punkt, dann musst du Gott als den wahren Schatz ansehen, den wir Christen haben können. Nun, durch das, was Jesus für uns am Kreuz getan hat, fallen uns so viele verschiedene Segnungen zu. Wir haben Vergebung unserer Schuld. Wir haben ewiges Leben. Wir haben den Geist Gottes in uns. Wir haben Geistesgaben bekommen. Wir haben die Gemeinde. Wir haben verschiedene Dienste bekommen. Und wir haben die Gewissheit unserer Errettung bekommen. Wie schön ist das? Wir haben ein himmlisches Erbe. Und wir haben Freude in Christus. Das sind wunderbare Dinge. Aber sie sind kein Selbstzweck. Sie dienen der Verherrlichung Gottes. Denn in allem, alle Dinge sind im Endeffekt für ihn geschaffen. Gott ist der wahre Schatz, den wir erkennen müssen. Und wenn wir die Bibel durchforsten, sollte die Frage nicht sein, was kriege ich aus meiner Beziehung mit Gott heraus? Was kann ich von Gott bekommen? Sondern du musst verstehen, dass das Schönste, was du haben kannst und das Kostbarste, was es gibt, die Gemeinschaft mit Gott selbst ist. In Johannes 17, Vers 3, dort betet Jesus, und er hat gerade im Satz davor gesagt, dass Gott durch ihn ewiges Leben gibt. Und jetzt steht in Vers 3, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, Jesus betet zu Gott, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ewige Leben ist es, Christus zu erkennen. Es bedeutet, du erkennst Jesus, du kennst ihn. Darum geht es in der Ewigkeit. Wir müssen uns klar darüber werden, dass Gott wertvoll ist. In 1. Petrus 2, Vers 7 steht, für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Jetzt ist die Frage, ist Jesus dir kostbar? Und wir wissen auch aus der Bibel, dass es dem Teufel ein großes Anliegen ist, dass die Menschen den Wert Jesu nicht sehen. Wir sehen das in 2. Korinther 4, wo es darum geht, dass der Teufel die Augen der Menschen verblendet, damit sie was nicht sehen? Das Licht der Herrlichkeit des Evangeliums des Christus. Man soll nicht sehen, dass es etwas Begehrenswertes ist, dass es etwas Herrliches ist. Und sie erkennen nicht, wie wir in 1. Petrus gelesen haben, dass Christus kostbar ist. Und jetzt ist die Frage, liebst du Jesus? Liebst du ihn um seiner selbst willen? Ist er selbst dir kostbar? Suchst du ihn um seiner selbst willen? Oder suchst du ihn immer nur auf, um Dinge von ihm zu bekommen? Wie betest du? Wie viel Zeit deines Gebets verwendest du darauf, Gott wertzuschätzen und mit ihm zu reden und Gemeinschaft mit ihm zu haben? Zeit mit ihm zu verbringen? Und wie lange bringst du deine Anliegen vor ihn? Also das eine ist, was meine Nöte, was Gott für mich tun kann. Das andere ist meine Wertschätzung für ihn. Wir können schauen, was von beiden für uns wichtiger ist. Zeit ist nur ein Parameter, den wir zu Nutze ziehen können. Nutze vielleicht die Gottesdienste auch, die Anbetungsteile, die vorangehen. Wir versuchen jedes Mal, eine Eigenschaft Gottes hervorzustellen. Oder ja, etwas, was Gott tut. Seine Beziehung zu seinen Kindern. Das machen wir schon seit einigen Monaten. Schaust du dir das wirklich nur an, weil es einfach Programm ist? Oder solltest du dir vielleicht Gedanken darüber machen, zuzuhören, um diesen Jesus besser kennenzulernen? Denn das ist das ewige Leben. Es geht um nichts anderes, als diesen Christus zu schätzen und ihn zu kennen. Und es ist ein lebenslanger Prozess und ist nicht abgeschlossen mit der Bekehrung. Wir haben einige Neubekehrte, die den Bibelkurs gerade gemacht haben. Ich freue mich, dass ihr den Bibelkurs gemacht habt. So habt ihr Jesus kennengelernt. Den Anfang habt ihr mitbekommen. Es ist nicht vorbei. Es geht weiter. Jesus ist so viel schöner, als ihr euch es jetzt vorstellen könnt. Und es ist es wert, er ist es wert, erforscht zu werden von euch und wertgeschätzt zu werden. Wir gehen weiter. Ich muss auch auf die Zeit achten. Wenn du Gott kennen möchtest, dann musst du dir bewusst machen, dass er sich nicht jedem offenbart. Es gibt Hindernisse. Wenn du Gott wirklich kennenlernen musst, musst du dir darüber im Klaren sein. Vielleicht offenbart er sich dir gar nicht. Schauen wir uns Psalm 25, Vers 14 an. Dort steht, das Geheimnis des Herrn, oder eine andere Übersetzung sagt, der vertraute Umgang des Herrn ist für die, welche ihn fürchten. Und seinen Bund lässt er sie erkennen. Die Frage, fürchtest du Gott? Hast du eine Ehrfurcht vor Gott? Versuchst du ihn mit allem, was du bist, groß zu machen und fürchtest du dich davor zu sündigen gegen diesen heiligen Gott? Matthäus 5, Vers 8. Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Die mit reinen Herzen, sie können Gott ansehen. Sie sehen ihn vor sich. Und das Bild von einem reinen Herzen ist ein unvermischtes Herz, das nicht in sich zersplittert ist. Ist dein Herz vollständig ausgerichtet auf eine Begierde, begehrt dein Herz mit seiner ganzen Einheit nichts anderes so sehr wie Gott, wie Jesus, die erste Liebe, von der wir auch lesen im Neuen Testament. Hast du sie? Ist dein Herz auf Gott ausgerichtet oder ist es vielleicht zersplittert? Hast du ganz viele andere Dinge, die ebenfalls sehr wichtig sind für dich und wo du dann teilweise Kompromisse machen musst, weil du nicht alle deine Herren befriedigen kannst? Aber die, die reine Herzen haben, diese werden Gott schauen. Johannes 14, Vers 21, wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Und wer mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Womit hat es angefangen? Mit Gehorsam. Gehorsam wird bei Jesus mit Liebe gleichgesetzt. Du gehorchst aus Liebe. Und wenn du Jesus liebst, kannst du gewiss sein, Gott liebt dich ebenfalls. Und Jesus liebt dich und er wird sich dir offenbaren. Das ist eine Zusage in Johannes 14, Vers 21. Wenn du ihn liebst, ergo seine Gebote hältst, dann wirst du ihn erkennen können, weil er sich dir zeigen wird. Dementsprechend ist gelebte Sünde ein Hindernis, Gott zu erkennen. Und ich sage das nicht aus meiner Gerechtigkeit von hier vorne heraus. Ich habe diese Predigt vorbereitet und ich bin schockiert, denn ich habe überall zu lernen. Und ich möchte einfach, dass ihr nicht denkt, dass ihr alleine einige Dinge hinterfragen sollt. Denn es ist schwer. Also was hier gefordert wird oder was hier verlangt wird, dass Gott sich dir offenbart, ist eine Furcht Gottes, ein ungeteiltes Herz und ein Folgen seiner Gebote, ergo Liebe. Das schaffen wir nicht immer. Und ich schon gar nicht. Seid euch da im Klaren. Wir brauchen Gottes Gnade und wir wachsen auch immer mehr. Okay, vierter Punkt, ich mache ein bisschen schneller. Es gibt Fallen auf dem Weg. Wenn du Gott kennen willst, dann musst du dir über drei einfache Alternativen auf deiner Suche nach Gott, dem Gott der Bibel, Acht geben. Sie gibt es, sie sind allerdings allesamt leer und du wirst dem Gott der Bibel niemals näher kommen, wenn du diese einfachen Wege gehst. Die erste Falle ist, Gott vom Hörensagen kennen. Und das ist sehr einfach. Und zwar, wenn du die ganze Woche lang deine Bibel nicht aufschlägst, sondern nur auf den nächsten Gottesdienst wartest oder das, was der Pastor dir im Bibelkurs erzählt, wenn du nicht aus eigenem Antrieb suchst nach Gott, dann kennst du Gott nur vom Hörensagen. Du erfährst, was andere Menschen über ihn sagen. Und das ist auch das Gefährliche an christlicher Literatur. Sie ist gut, sie ist hilfreich, sie gibt neue Erkenntnisse von Menschen, die Gott kennen. Aber wenn du anfängst, diese Hilfen als das Einzige zu nehmen, was du liest, und du ersetzt sie mit der Bibel und du kommst gar nicht mehr zum Bibellesen, wie willst du denn Gott kennenlernen? Du hörst nur von ihm. Es ist so wie der Bettler in einem Königreich. Ja, er weiß über den König, ja, aber er kennt den König nicht. Er ist so weit weg von ihm, aber er hat viel von ihm gehört. Und wir können uns in Sicherheit wiegen, wenn wir denken, ja, wir kennen doch Gott, weil wir so viel über ihn wissen. Aber du hast ihn selbst niemals kennengelernt. Und dabei ist es gar nicht mal so schwer, ihn kennenzulernen. Gott hat ja diese Brücke gebaut, weil er Gemeinschaft haben möchte und er möchte, dass wir ihn kennen und innig sind mit ihm. Die zweite Falle übersetzt aus dem Englischen Textualismus. Das ist ein generelles Anerkennen der Autorität der Bibel, also eine Zustimmung, wenn jemand mir zeigt, ja, an diesem Vers, Gott ist so und so. Amen. Sehe ich auch so. Die Bibel ist, was ich anerkenne, alles, was da steht, ist gut. Ich kenne die Bibel vielleicht nicht, aber wenn man mir zeigt, was da ist, ich finde ein Amen dazu. Und ich fühle mich ganz gut, weil ich ja, mein Herz hat schon einen richtigen Entschluss gefasst, was in der Bibel steht, ist wahr, aber ich mache mich nicht auf die Suche, um zu sehen, was die Bibel über Gott sagt. Auch dort kann man sich wohlfühlen, einfach nur mit dieser Herzenshaltung, was in der Bibel steht, ist wahr, aber du kommst Gott nicht näher, wenn du ihn nicht suchst. Nicht immer nur zustimmen, suche ihn. Und dann eine weitere Falle, oder nicht wirklich Falle, aber eine weitere Gefahr für uns, wenn wir Gott wirklich erkennen wollen, dann gibt es diese alten, bekannten und mittlerweile wirkungslosen Wahrheiten über Gott. Und John Snyder hat das so dargestellt, ja, ich weiß, dass die Erde rund ist, aber in meinem Leben, ja, es ist wichtig, richtig, ja, klar, es ist ein wichtiger Fakt, aber ich richte mein Leben nicht danach aus. Es hat keine Bedeutung für mich, wie ich morgens aufstehe, welche Gedanken ich habe. Es ist wahr, ich würde immer sagen, es ist wahr, aber es bewegt mich nicht. Und so gibt es auch über Gott diese alten, bekannten Wahrheiten, die wir schon von Kindesbeinen, viele von uns, gehört haben, über Gottes Allmacht und seine Allgegenwärtigkeit, seine Allwissenheit. Bewegt uns das wirklich? Sehen wir die Schwere, die Tiefe, diese Ausdrücke überhaupt noch, wenn wir uns Christus anschauen? Oder werden wir stumpf, wenn wir das hören? Wir müssen versuchen, diese Dinge aufzugraben. Und wenn wir das Abendmahl feiern, ich finde, das ist das beste Beispiel für alles andere. Daran können wir sehen, wie wir verstumpfen. Wir können teilweise komplett emotionslos durch das Abendmahl gehen. Wir wissen, Jesus ist für uns gestorben. Aber es bewegt uns nicht mehr so, wie es einmal war. Wir müssen also somit unsere Seele pflegen und schauen, ich mache mich auf die Suche, ich lese die Bibel und selbst die Dinge, die für mich selbstverständlich sind, ich versuche ihnen einen neuen Stellenwert zu geben, sie nochmal zu betonen und selbst zu verinnerlichen. Mein letzter Punkt, ein Tipp, ein praktischer Tipp, wenn du deine Bibel liest und du möchtest Gott kennenlernen, wie ist die richtige Herangehensweise, wie du liest? Und ich mache das kurz, wir sind auch über die Zeit jetzt. Wo ich schnell hingefallen bin in den letzten Jahren war, dass ich die Bibel lese und schaue vor allem, was will Gott von mir? Wie soll ich mich verhalten? Eine Art moralische Brille hatte ich auf und guckte, ja, okay, das muss ich machen. Oh, da bin ich, ja, es geht so, hier muss ich noch viel lernen. Ha, das kann ich, das habe ich schon gemacht. Das ist in Ordnung. Aber wenn du nur das guckst, entgeht dir der Gott der Bibel. Wenn du wirklich nur das als deinen Fokus setzt, nun, dir entgeht so viel Gutes. So ehrenswert es auch ist, zu forschen, was Gott von dir will, was seine Wünsche für dein Leben sind, du hast den falschen Fokus. Es ist doch eher so, wenn wir das richtige Bild haben von Gott, wenn wir wissen, wer er ist, wie er ist, wenn wir wissen, was dieser Gott mit allem, was er ist, wer er ist und wie er ist, was dieser Gott getan hat für uns, dann hat das, was er uns sagt, eine viel größere Bedeutung. Ich möchte einfach versuchen, das mit der Bibelstelle, die ich das letzte Mal hier euch gezeigt habe, einmal zu zeigen. In Jesaja 41, Vers 10, da geht es darum, dass Israel sich nicht fürchten soll. Das ist, wenn man so will, mit der moralischen Brille genau das, worauf ich geachtet hätte. Okay, ich soll mich nicht fürchten, ich gehe weiter. Aber weder erkenne ich was von Gott, noch erhalte ich die Kraft dazu, mich nicht zu fürchten. Ich möchte das nur kurz anschneiden. Jesaja 41, Vers 10, dort hieß es, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir. Auch, ja, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Wenn wir jetzt hingehen und das Kapitel auseinanderpflücken, dann sehen wir erstmal, wer ist Gott? Und tatsächlich gibt es hier gar nicht mal so viele generelle Beschreibungen nur von dem, was Gott ist, aber wir sehen in Vers 2, dass Gott allmächtig ist, dass er über allen Völkern steht. Und wir sehen in Vers 4, dass er ewig ist, dass er von Anfang an alle Geschicke der Welt gelenkt hat. Das heißt, wir sehen einen mächtigen Gott, der ewig ist. Und was tut jetzt dieser Gott? Er erhöht Völker und er bringt sie zu Fall, lesen wir in Vers 2. Ihr könnt das jetzt nicht lesen, das geht auch darüber hinaus. Aber ich möchte gleich zum Vers 10 zurückkommen und dann seht ihr hoffentlich, was ich hier versuche aufzubauen. Also dieser ewige Gott, der mächtig ist über alle Völker, er bringt Völker hoch und er bringt sie zu Fall. Wir lesen in Vers 3, dass er den Sieg schenkt, denn er hat sich hier einen gewissen Eroberer ausgesucht, der dem einfach kein Volk widerstehen kann. Und Gott ist es, der Sieg schenkt. Und dieser ewige Gott ist es auch, der seinen Plan verfolgt. Vers 4. Gott hat Israel erwählt und er vergisst es nicht. Das lesen wir in Vers 8 bis 9, wo es heißt, du aber von allen Völkern fürchte dich nicht, weil ich dich erwählt habe. Und dann lesen wir später, Gott hat ein generelles Erbarmen mit Israel und rettet es. So, was soll ich nun tun? Ich soll mich nicht fürchten, weil es Gott, der Allmächtige ist, der mir sagt, er ist mit mir. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Und wenn wir wissen, wer dieser Gott ist, der mit mir ist, dann fällt es mir viel leichter, mich nicht zu fürchten. Es hat eine ganz andere Schwere, einen anderen Tiefgang. Ich soll mich nicht fürchten, weil der ewige Gott mein Gott ist. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Und wir haben geguckt, was das bedeutet. Welche Eigenschaften stehen hinter ich bin dein Gott? Unter anderem, er ist ewig, er ist allmächtig. Und wenn er dein Gott ist, meine Güte, warum sollst du ängstlich sein? Er ist wunderbar. Er ist stark. Was soll ich tun? Ich soll mich nicht fürchten, weil der Gott, der Völker erhöht und Völker zerstört, gerade mich stärkt. Vers 10, ich stärke dich. Und ich soll mich nicht fürchten, weil der Gott, der Siege schenkt, wie wir gesehen haben, mir hilft. Ich helfe dir auch. Und wir sollen uns nicht fürchten, weil Gott es ist, der einen Plan verfolgt und Israel nicht vergisst. Und er erhält Israel durch die rechte Hand seiner Gerechtigkeit. Wenn wir also anfangen, nach Gott zu suchen, erreichen diese ganzen Dinge, die wir tun sollen, eine ganz andere Schwere, weil wir haben eine Beziehung zu Gott, wir kennen ihn mehr und mehr. Und wenn es Gott ist, in all seiner Macht und seinen wunderbaren Eigenschaften, der mir sagt, ich soll mich nicht fürchten und ich sehe, was er alles gemacht hat, er schenkt Sieg, er verfolgt einen Plan, er wählt mich, er vergisst mich nicht. Warum sollte Israel sich denn dann noch bitte fürchten? Es wäre sogar eine Entehrung Gottes, wenn sie nach allem, was sie erkannt haben von Gott und was sie wissen, was er getan hat, und wenn dieser Gott ihnen sagt, fürchte dich nicht, wenn sie sich dann dennoch fürchten, dann ist es eine Beleidigung an Gottes Wesen. Und ich denke, das ist Sünde an sich, eine Beleidigung Gottes, also eine Sünde, die sich in erster Linie an seine Herrschaft richtet und gegen seine Person richtet. Ich hoffe, ihr konntet einfach dadurch, vielleicht ist es ein sehr spezielles Beispiel, aber ich hoffe, ihr konntet sehen, was ich versuche zu sagen. Wenn es darum geht, wirklich, du möchtest dich ändern, dann guck nicht durch die Bibel und lese mit der moralischen Brille, sondern guck dir Gott an, guck, wer er ist, schätze ihn für das, was er ist, schau, was er getan hat, dieser Gott, der so schätzenswert ist, und dann finde eine Reaktion darauf. Wenn du das alles weißt, wie musst du dich dann, in welcher Verantwortung stehst du, dich zu verhalten, wenn du das glaubst? Es war viel, ich denke, es rauchen viele Köpfe jetzt hinter dem Bildschirm. Aber ich hoffe, ihr konntet einen Einblick bekommen. Ich fasse ganz kurz zusammen, ich habe es hier nicht stehen, vielleicht vergesse ich ein paar Punkte, aber Gott ist es wert. Er ist begehrenswert und kostbar. Und auch wenn es befremdlich wirkt, ihn zu kennen, ist das höchste Gut, was wir haben. Es ist tatsächlich die Essenz des ewigen Lebens, ihn zu kennen. Und es gibt verschiedene Hindernisse oder verschiedene Dinge, die man beachten muss, wenn ich ihn kennenlernen möchte. Um ein richtiges Bild zu haben von Gott, und somit mein Leben in eine richtige Fahrt bringen möchte, in die richtige Richtung, dann muss ich mir klar werden, dass das, was ich von Gott denke, wichtig ist für mein Leben, weil ich mein Leben danach auslege. Es ist wichtig, dass wir Gott als den wahren Schatz der Christenheit ansehen und nicht das, was er für uns tut, und ihn deshalb suchen und schätzen für das, was er ist. Es ist wichtig zu wissen, dass er sich nicht jedem offenbart. Sünde ist ein Hindernis. Mangelnde Gottesfurcht ist ein Hindernis. Und ein geteiltes Herz ist ein Hindernis, ihn zu erkennen. Wenn du dich auf die Suche machst, tue Buße darüber, und ich predige das auch zu mir selbst. Es gibt Fallen, es gibt verschiedene einfache Arten, sich ruhig zu fühlen, zu denken, man kennt Gott, und dennoch ist man weit ab von der Essenz Gottes, ihn zu erkennen und ihm nahe zu sein und Gemeinschaft mit ihm zu haben. Ja, und dann der letzte Punkt war, achte darauf, wie du die Bibel liest, dass du versuchst, auch wenn du ein Anliegen hast, in erster Linie nicht auf dich zu schauen und was deine Rolle ist, sondern wer Gott ist. Und ausgehend davon, wenn sich dein Bild von Gott verändert und du eine Ehrfurcht entwickelst vor diesem Gott, wird sich dein Leben auch verändern. Lass dich auf Gott ein, suche ihn. Es ist anstrengend, es ist Arbeit auf jeden Fall. Aber wir haben aus der Geschichte gesehen und von einigen guten Männern, die wir gelesen haben, dass wenn du einmal die Nähe Gottes geschmeckt hast und siehst, wie wunderschön er ist, dass du nichts anderes mehr haben möchtest. Und deshalb ermutige ich dich, auf deiner Suche nach Gott weiterzugehen. Und wenn du gerade dich bekehrt hast, bleib nicht stehen, such ihn weiter. Ich bete zum Abschluss und dann ist der Gottesdienst beendet. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass dein Wort das Werkzeug ist, mit dem du dich uns offenbart hast, dass wir dich erkennen können, mehr und mehr. Hilf uns, dass das zum Höchsten unseres Lebens wird, dass wir dich suchen. Nun, du sagst, du lässt dich auch finden, Herr. Gib uns richtige Herzen, die demütig sind, Herr, die dich fürchten und die keine Sünde erlauben, die zwischen uns kommt, dass wir dich erkennen können, dass du dich uns offenbarst und dass du zu unserem Schatz wirst. Das ist meine Bitte. Ich konnte nicht viel heute zeigen, aber ich möchte dich bitten, dass du das benutzt, um die Geschwister, die das jetzt gehört haben, zu bewegen in ihrer Woche, dass sie nach dir suchen und dich zu ihrem Schatz machen. Ich möchte dich bitten, dass du das segnest und auch deinen Geist benutzt, um diese Punkte zu bewegen in unseren Herzen. Danke, dass du dich uns offenbarst und dass wir in Ewigkeit dich kennen dürfen. Amen.